Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
In einer nahen Zukunft, in einem fiktiven Land.
Unser Land steckt immer noch in der Krise, seit nach der letzten Wahl keine mehrheitsfähige Regierung gebildet werden konnte. Über ein Jahr war die Übergangsregierung damit beschäftigt, die Stabilität im Land zu erhalten. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, die Neuwahlen zu organisieren.
Ein politisches Erdbeben. Keine der etablierten Parteien tritt bei den Neuwahlen.
Vier neue Parteien stellen sich zur Wahl. Troy, Cogito, KIP und Active.
Das war das Intro des neuen Games der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Deine Stimme. Was dieses Game macht, wie es funktioniert und was das Ziel im Unterricht sein sollte mit diesem Spiel, darüber sprechen wir in dieser Folge des Podcasts Zeit für Politik mit den beiden Verantwortlichen für dieses neue Computerspiel, und zwar Shirin Kasrayan von der Bayerischen Landeszentrale, verantwortlich auf Seiten der Bayerischen Landeszentrale, und dem Game-Autor Sebastian Grünwald. Er ist auch Medienpädagoge und hat dieses Spiel mit konzipiert. Und ich sage erstmal Hallo.
Hallo.
Hi.
Das waren also eure Stimmen. Wir reden über deine Stimme, das neue Game. Fangen wir mal damit an. Wie funktioniert das eigentlich?
Genau, also deine Stimme, ein Computerspiel zum Einsatz in der Schule. Es funktioniert ganz klassisch am Computer. Wir haben uns bemüht, ein Spiel zu machen, das sehr niedrigschwellig funktioniert und wirklich in jeder Schulklasse gespielt werden kann. Wir wissen ja, dass die Schulausstattung in den deutschen Schulen manchmal sehr unterschiedlich ist. Man spielt das quasi im Prinzip im Frontalunterricht, aber mit der Schulklasse, die ja selber durch das Spiel ein bisschen was lernt zum Thema Wahlkampf, Wahlkampfsprache, manipulative Sprache, Autokratien. Das ist jetzt gelauncht und einsetzbar, und ich denke, wir werden jetzt heute ein bisschen erfahren, was so unsere Erfahrungen sind bei der Entwicklung mit dem Spiel und wie man es einsetzt und was man mit dem Spiel alles erreichen kann.
Was sollte man denn erreichen? Das ist ja nicht das erste Spiel, das die Landeszentrale herausgebracht hat. Das erste Spiel hieß Augen auf. Vielleicht kennen es einige Lehrerinnen und Lehrer schon. Hat sich da was verändert zum letzten Spiel?
Ja, bei Augen auf, da ging es ja darum, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht einem Influencer folgen, der sich später als Rechtsextremist herausstellt. Das neue Game funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler verfolgen eine Story am Beamer oder am Whiteboard und können das Spiel mitgestalten. Einmal durch verschiedene Abstimmungen, die es im Spiel gibt, und dann auch durch eine Wahl, die dann analog im Unterricht stattfindet.
Also das erste Spiel, Story Rechtsextremist, wirbt auf einer YouTube-ähnlichen Plattform. Wie ist das im neuen Spiel?
Im neuen Spiel haben wir eine junge Influencerin, die sich politisiert hat. Ihr bester Freund ist überfallen worden, ist dadurch stark verletzt worden, und es stehen Neuwahlen an, und sie möchte natürlich herausfinden, welche Parteien was dazu beitragen können, dass die Gewalt im Lande weniger wird. Und da holt sie sich eben die Spitzenkandidaten der vier Parteien, die zur Wahl stehen, in ihr Studio und streamt mit ihnen, schaut mit ihnen verschiedene Videos an, zum Beispiel Wahlwerbespots oder auch Videos von anderen Influencern. Und bei dieser sogenannten Watch-Party kommen die Politiker natürlich ins Sprechen. Sie sprechen über ihre Agenden, über die Themen, die sie setzen wollen, und darüber, wie sie die Gewalt auf der Straße lösen wollen. Und die Schülerinnen und Schüler verfolgen diese Diskussionen, stimmen dann ab und treffen dann auf Grundlage der Informationen, die sie bekommen haben, eine Wahlentscheidung. Diese Wahlentscheidung ist sehr wichtig, denn sie wird dann entweder in eine Demokratie führen oder in eine Diktatur. Und je nachdem, welche Koalitionen entstehen, eventuell auch noch in andere Stränge, aber das sind so die Hauptenden, die wir erreichen können in diesem Spiel.
Ja, wir hören mal gleich Dalila, die Influencerin.
Okay, das sind echt schwierige Fragen. Also ich komme noch nicht ganz mit. Aber das ist jetzt wirklich wichtig. Wir schauen jetzt mal weiter.
Ja, wir hören hier, wie sie uns mitnimmt. Sie weiß selber noch nicht genau, wo sie steht. Ist das auch so ein bisschen das Ziel, eine Führung durch dieses Spiel zu haben, jemand, mit dem man sich identifizieren kann?
Ist natürlich schon ein bisschen das Ziel. Also wir haben uns ja ganz bewusst dafür entschieden, als Setting, du hast schon gesagt, beim vorigen Spiel war es YouTube. Jetzt sind wir so mehr so in dieser Twitch-Livestreaming-Region, also etwas zu machen, mit dem sich die Schülerinnen und Schüler, also was ja im Prinzip unsere Zielgruppe ist, auch identifizieren können. Und sie ist auch ganz bewusst eine Streamerin, die jetzt nicht super politisch ist. Es gibt ja durchaus einige politische Streamer in den Livestreaming-Universen. Haben wir jetzt nicht gemacht, sodass auch sie selber, Dalila selber, so ein bisschen verunsichert ist oder nicht genau weiß, wem sie wo, wie eigentlich trauen kann. Und genau, und das ist damit auch so ein bisschen die Identifikationsfigur, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler quasi durch diese Welt begeben.
Im Spiel selber sind die Schülerinnen und Schüler ja die Community. Was erlebt diese Community denn auf dem Weg neben diesen Interviews?
Die Schülerinnen und Schüler bekommen von den Politikerinnen und Politikern Vorschläge, politische Angebote zur Lösung vom Gewaltproblem zum Beispiel. Und sie müssen dann entscheiden, welche Angebote ihrer Meinung nach am besten funktionieren würden. Sie haben natürlich erstmal ganz viele Informationen, mit denen sie nicht viel anfangen können. Deswegen haben wir in diesem Spiel zum Beispiel eine Funktion, die nennt sich Infochecker. Da kann man sich mehr Kontext, mehr Hintergrundinformationen holen. Dazu haben wir allerdings einen Mechanismus eingebaut. Das heißt, die Schüler müssen aufstehen, um mehr Informationen zu bekommen. Das ist natürlich ungemütlich, macht man nicht so gerne. Aber wenn man diese Mühe nicht auf sich nimmt, dann fehlen einem auch möglicherweise Informationen, die man bräuchte, um dann am Ende die richtige Wahl zu treffen. Und wir haben mit diesen Parteien Vertreter verschiedener Strömungen sitzen, zum Beispiel Liam Roy von der Partei Troy. Und das ist eigentlich ein richtiger Demokratiefeind, wie im Buche steht. Aber er ist auch sehr charmant, charismatisch. Und kommt mit ganz einfachen Lösungen. Er tritt als eine sehr starke Figur auf. Das beeindruckt die Schülerinnen und Schüler schon sehr. Wir haben mit Hannah Bann von der Partei Cogito dann eine demokratisch gesinnte Person da sitzen. Die kommt aber nicht so souverän rüber, hat auch nicht immer sofort die richtigen Antworten parat. Wirkt vielleicht auch ein bisschen sperrig, ist dadurch dann wiederum nicht so attraktiv für die Schülerinnen und Schüler.
Deren Zwischenspiel hören wir uns jetzt gleich mal an.
Lukas ist verschwunden.
Wenn die Strafen nicht so mild wären, hätte MAB schon längst die Namen der Entführer gesagt.
Es ist noch nicht bewiesen, dass das die Täter waren.
Ja, wer denn sonst? Also für meinen Geschmack sind Sie etwas zu ruhig.
Tun Sie doch nicht so, als fände ich das nicht schlimm. Ich will nur nicht Alarm schlagen, bevor wir...
Aber Lukas ist weg und wir müssen herausfinden, wo er ist. Ja, was würden Sie denn in so einer Situation machen?
Naja, wenn wir mehr für Bildung und Wiedereingliederung von Straffälligen tun, dann entsteht bei denen auch wieder mehr Vertrauen in den Staat. Und dann würde so eine MAB nicht schweigen, sondern kooperieren.
Die Mehrheit der Menschen in diesem Land sind aber ganz normale Menschen, wie ich und Lukas Eltern. Erwarten Sie ernsthaft, dass wir die Therapie von kriminellen Terrorgruppen zahlen?
Ach, hören Sie doch endlich auf, immer gleich von Terrorbanden zu sprechen.
Hören Sie doch endlich auf, Sprachpolizei zu spielen. Diese Leute müssen wir so schnell wie möglich loswerden. Sie sind Abfall.
Abfall entsorgt man. Wollen Sie MAB etwa erschießen?
Das hat Liam Roy doch gar nicht so gesagt.
Eben. Aber Frau Bann dreht einem ja gerne das Wort im Mund herum.
Da geht's ja ganz schön zur Sache in diesem Game. Hier wird wirklich stark gestritten. Die Schülerinnen und Schüler bekommen praktisch so einen richtigen Schlagabtausch mit. Und wir haben auch gehört, Dalila ist nicht ganz neutral.
Ja, genau. Also zum einen diesen Schlagabtausch, den bekommen wir mit. Der ist ja auch ganz normal im politischen Wahlkampf. Natürlich sind Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf immer etwas zugespitzter in ihren Formulierungen. Aber es bildet sich bei Liam Roy natürlich noch ein Muster, weil er sich immer wieder populistischer Methoden bedient, aber auch wirklich knallhart lügt. Und er ist auch einfach unfair und unsachlich. Das heißt, er macht zum Beispiel diese Unterscheidung zwischen Sie und wir, die normalen Leute. Das heißt, auch die straffällig gewordenen Jugendlichen, um die es ja hier auch geht. Wir erfahren hier ja von einem Fall, wo ein junger Mann überfallen wird und auch stark verletzt wird. Und über diese Täter wird die ganze Zeit gesprochen. Was machen wir mit denen? Und er ist eben dafür, dass man sie wegsperrt oder deutet sogar an, dass man sie vielleicht für immer wegsperrt oder er spricht eben von Entsorgen, was am Ende ja bedeuten könnte, er möchte die am liebsten töten. Und wenn wir den Diktaturstrang erreichen in diesem Spiel, werden wir auch sehen, dass das wirklich dann auch durchziehen wird. Diese persönlichen Attacken sind natürlich ein weiteres Merkmal seiner Persönlichkeit, die nicht so drauf aus ist, Kompromisse zu finden oder wirklich in den Diskurs zu treten, sondern er hat eine eigene starke Meinung, die er auch als die einzig richtige Meinung verkaufen möchte. Dalila lässt sich natürlich ein bisschen davon beeindrucken. Gerade gegen Ende, da erfahren wir, dass dieser junge Mann, der ein Freund von Dalila war, auch entführt worden ist. Und die Vermutung steht im Raum, dass das die anderen Straftäter waren, die noch nicht gefasst worden sind. Dalila möchte natürlich auch ihren Freund wieder zurückbekommen. Und deswegen steigt sie schon auf diese Versprechen, die Liam Roy macht, ziemlich schnell ein.
Wir haben eine Drucksituation, also ein drängendes Problem, eine hochemotionalisierte Debatte. Sowas in ein Spiel rein, ist das medienpädagogisch durchdacht, dass man da wirklich die Schüler so fast mit traumatisiert in so eine Situation reinwirft?
Ich glaube, dramatisieren, glaube ich, tun wir sie nicht. Wenn ich mir die Zielgruppe anschaue, dann glaube ich, sind die medial mit ganz anderen Dingen konfrontiert als das, was wir hier machen. Aber um die Frage zu beantworten, das ist natürlich eine Sache, wo viel auch diskutiert wird in der Medienpädagogik. Meine Ansicht der Dinge ist halt, man muss halt auch ein Produkt machen, das bei der Zielgruppe eine Glaubwürdigkeit hat und auch ankommt. Sehr häufig ist es ja auch so, dass wenn man sich so mit politischer Bildungsarbeit beschäftigt, ich kann es gar nicht mehr erzählen, wie häufig ich dann von Leuten gehört habe, oh, das ist immer so öde und mich interessiert es irgendwie eigentlich nicht. Ich sag manchmal immer so ein bisschen provokant, dass die Produkte, die wir jetzt da gemacht haben, bei Augen auf ähnlich, so ein bisschen funktionieren wie die Welle. Also, dass wir einfach wirklich die Sachen ausspielen an Methoden und auch an Manipulationen, die tatsächlich Diktatoren beispielsweise oder jetzt wie bei Augen auf Extremisten auch wirklich selber anwenden. Also diese Methoden wirklich bei den Schülern anzuwenden, aber in einem sicheren Umfeld und dann anhand dieser Erfahrung die Schülerinnen und Schüler resilient zu machen. Und das ist eigentlich so das klassische Prinzip des emotionalen Learnings. Also wir wissen aus der klassischen Lernforschung, dass wenn Bildungsinhalte emotional gelernt werden, dass die sich auch wirklich tief und fest einspeichern. Wenn man emotional sich mit etwas beschäftigt, wenn man eine gute Geschichte liest, die merkt man sich bis zum Ende seines Lebens. Und mit dieser Methode wollen wir arbeiten, weil wir wollen ja die Schülerinnen und Schüler vorbereiten auf diese Situation, Wahlkampf, auf was muss ich aufpassen? Wo sind die Gefahren? Und da bringt es mir halt gar nichts, wenn die einfach nur ein Buch gelesen haben, das sie dann nach 2 Wochen wieder vergessen. Und das ist der Hauptgrund, warum wir bestimmte Sachen durchaus da auch versuchen, emotional mit einer guten Geschichte an den Mann und die Frau zu bringen.
Ja, und das ist auch ein gutes Stichwort, Storytelling. Storytelling wird ja auch von Populisten zum Beispiel eingesetzt, um Menschen für sich zu gewinnen. Ja, also sei es halt eben bei Liam Roy ist zum Beispiel die Geschichte, die er erzählt von seiner eigenen angeblichen Armut. Also er ist in Armut aufgewachsen und er weiß, wie es ist, arm zu sein, von ganz unten zu kommen. Ich hatte ja eben erzählt, es gibt diese Infochecker im Spiel, die man ziehen kann oder auch nicht. Und in einem Infochecker bekommt man tatsächlich die Info, dass er eben nicht in armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Wenn man diesen Wissensvorteil zum Beispiel nicht hat, dann kann man diese Geschichte auch nicht als unwahr erkennen und kann ihm schnell auf den Leim gehen.
Also es ist eigentlich eine Simulation einer Wahl, wo die Schülerinnen und Schüler ja auch selber mal abstimmen können. Ist das Ziel dann, dass sie von Anfang an richtig entscheiden und richtig das Spiel durchspielen und am Ende, wenn sie es richtig machen, klingeln die Glocken und das heißt, du bist jetzt fähiger Demokrat oder fähige Demokratin?
Ich glaube eher das Gegenteil. Wir haben das Spiel schon so angelegt, dass es wirklich viele Stolpersteine gibt, weil wir auch wirklich wollen, dass man lernt, dass es viele Stolperfallen gibt, über die man drüber stolpern kann. Je nachdem, wie natürlich ein Wahlkampf abläuft, ist der mehr oder minder komplex und mehr oder minder schwer zum Durchsteigen. Wir haben ihn ganz bewusst schon schwierig angelegt, indem wir zum Beispiel unsere Demokratin ein bisschen unsympathischer gemacht haben, als es vielleicht hoffentlich Demokraten im Wahlkampf sind und unseren, ich sag mal, Antidemokraten vielleicht schon sehr sympathisch gemacht haben und manchmal sind die vielleicht auch nicht ganz so sympathisch. Aber das wollen wir auch. Also wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler mit wirklich einer schweren Aufgabe auch konfrontiert sind. Und wenn die verlieren, und wir können auch sagen, in unseren Erfahrungen haben wir festgestellt, dass sehr häufig der Antidemokrat gewählt wird, das ist vollkommen okay, weil das ist die Lernerfahrung dann am Schluss, dass man anhand seines Verlierens auch ein bisschen lernt, ah, okay, da bin ich vielleicht falsch abgebogen, da habe ich vielleicht was falsch verstanden. Das ist schon so ein bisschen das Ziel. Das ist auch etwas, was man vielleicht so als Lehrkraft sich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Ich weiß, wie ganz viele Lehrer bei uns beim Testen dann so ganz hibbelig waren, weil so sie gemerkt haben, oh, die Schüler, die kippen gerade und die machen nicht das, was sie eigentlich machen sollen. Und dann sagen wir immer, nee, ist okay, lass die, ist in Ordnung, ist ein Spiel. Wir können uns hier mal ausprobieren, das ist erlaubt. Und daran lernen wir am Schluss.
Das sagen wir auch immer ganz bewusst. Das haben wir auch in die Handreichung reingeschrieben. Wir empfehlen den Lehrkräften, das Tun oder das Nichtstun der Schülerinnen und Schüler nicht zu bewerten oder zu kommentieren. Also wir hatten ein, zweimal die Fälle, dass die Lehrer die Abstimmungsfragen vorgelesen haben und dann schon durch ihre Haltung gezeigt haben, welche die richtige Wahl sein könnte. Ich würde sagen, so wie Basti es auch gerade gesagt hat, wirklich einfach erstmal machen lassen, weil dieses Selbstständige sich erarbeiten ist viel, viel wertvoller, als wenn man die Antworten vorgekaut bekommt.
Du hattest es angesprochen, Shirin, wenn man dieses Spiel ernst nimmt und dann wirklich spielen möchte, dann muss man sogar noch in Bewegung kommen, aufstehen für diese Info-Joker. Also die Botschaft ein bisschen dahinter ist, es reicht nicht einfach aus dem Bauchgefühl heraus zu entscheiden. Ist das vielleicht der größte Lerneffekt für die nächsten Wahlen, den Schülerinnen und Schüler mitnehmen können?
Es ist für mich eine ganz wichtige Funktion tatsächlich. Als wir die Idee hatten, das mit dem Aufstehen zu machen, war die Idee dahinter zu sagen, lass uns etwas finden, was für die Schülerinnen und Schüler ungemütlich ist. Nämlich dieses, wir kennen das, wir sehen irgendwas in Social Media, wir liken das, wir leiten es weiter, wir gucken es gar nicht zu Ende. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, ob das stimmt, was da steht. Wir fact-checken nicht, wir gucken nicht auf die Quellen. Und das kann aber dazu führen, dass wir eben halt eine falsche Entscheidung treffen. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig für die Lehrkräfte vielleicht als Info, es kann sein, dass die Schülerinnen und Schüler auch durch die Fülle an Informationen, die sie bekommen und Entscheidungen, die sie gar nicht so selbstständig immer treffen können, überfordert sind. Aber wir haben auch gemerkt bei den Testings, dass da auch dann bei den Schülerinnen und Schülern das Bedürfnis plötzlich entsteht nach mehr Informationen, ja, sodass dann plötzlich sowas kommt wie, ja, aber ich weiß das doch nicht oder ich weiß nicht genug darüber, wie soll ich mich denn da entscheiden? Ja, da gibt's einen Infochecker. Ja, vielleicht entscheidest du dich dann diesmal einfach gar nicht oder vielleicht stimmst du hier auch einfach gar nicht ab. Das ist ja erlaubt bei unserem Spiel, ne? Also da auch irgendwie so dieses Bedürfnis zu wecken. Manchmal ist es ganz cool, sich einfach noch mehr Kontext zu holen. Dann fällt einem die Entscheidung vielleicht leichter.
Es ist ja nicht nur Kontext holen, was über dieses Aufstehen funktioniert, sondern es ist vielleicht sogar das Eintreten für die Demokratie. Und da ist wirklich eine der schönsten Scheren drin, dass sich die Schülerinnen und Schüler entweder entscheiden können, wenn sie in dieses Ende kommen, will ich jetzt meine Like-Points einholen, zu denen sprechen wir später noch, oder möchte ich aufstehen und verzichte auf meine mir erspielten Goodies. Das Gegenteil von dem, was ja sonst in diesen Spielen immer propagiert wird, jetzt kommt dein Bonus, den hast du dir erspielt, hol ihn dir. Hier heißt, lehn ihn bewusst ab, um die Demokratie zu retten. Wie hat das denn funktioniert bei euren Testings? Was war da die Reaktion?
Also es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also um es vielleicht im Detail zu erklären, also dieser Infochecker verwandelt sich am Ende in so einen Protestbutton, nennen wir das. Ganz am Ende ist es eigentlich so, dass dann eigentlich jeder in der Schulklasse verstanden hat, in welches Ende man jetzt gekommen ist. Also im Zweifelsfall, wenn man jetzt im Diktaturende ist, dann hat man schon begriffen, oh verdammt, jetzt bin ich eigentlich da, wo ich überhaupt nicht hin wollte und okay, ich habe auch einen Fehler gemacht. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, durch das Aufstehen, wirklich so das Aufstehen im wortwörtlichen Sinne, Aufstehen gegen die aktuelle Regierung, den Protest-Button zu ziehen sozusagen. Das ist immer mindestens die Mehrheit plus eins sozusagen an Schülerinnen und Schülern, die aufstehen müssen, was schon sehr ein hoher Schwellenwert ist. Unsere Erfahrung ist, dass das dann schon einige machen, also einige dann merken, okay, das, was jetzt hier passiert, ist falsch und okay, ich muss vielleicht auf, wie du schon gesagt hast, das, was ich erspielt habe, jetzt verzichten und ich bin hier hinters Licht geführt worden von dem Spiel. Das ist eigentlich die Erkenntnis, die man dann haben soll. Es stehen aber ganz selten dann wirklich erstmal genug auf. Das heißt, so eine weitere Spielmechanik sozusagen, die da dazukommt, ist, dass die dann auch ihre Mitschüler motivieren müssen, zu sagen, steh doch auf jetzt hier, komm, das ist falsch, ich möchte protestieren und vielleicht kann ich damit das Spiel ja noch von dem schlechten Ende abwenden. Und das ist, finde ich, ein sehr schöner Aspekt, weil dann auch wirklich Bewegung in der Schulklasse ist und dann auch mal gestritten wird. So, nee, ich will hier die Like-Points, über die wir eben noch reden, ich will die behalten, ich will hier Prämien kriegen. Und die anderen sagen, nee, aber das Richtige zu machen wäre eigentlich zu protestieren. Und ich glaube, das bildet auch ganz gut diesen Konflikt ab von Bequemlichkeit und das Richtige tun, den man in so einer Situation hat. Ja, und am Ende ist es so, dass aber schon die Mehrheit der Schulklassen das eigentlich schafft, zu mobilisieren und aufzustehen. Und dann, obwohl sie sozusagen sich einen schlechten Storystrang erspielt haben, den noch in ein positives Ende zurückzuführen. Und das ist auch etwas, was wir auch ganz bewusst anbieten wollen. Das haben wir auch bei Augen auf so gemacht. Sobald man gemerkt hat, dass man falsch liegt, gibt es immer noch eine Möglichkeit, ich sag mal so, das Ruder herumzureißen. Man hat dann nicht das beste Ende, aber man hat halt dann trotzdem ein gutes Ende. Man hat das Ende von, okay, ich bin mal falsch abgebogen, aber wir haben unsere Lektion sozusagen gelernt.
Dann hören wir mal kurz rein, wie dieses Ende klingt.
Wir schaffen es. Krass, dass so viele von euch aufstehen.
Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid der absolute Hammer. Ohne euch hätte ich meine Recherchen gegen Atlari noch viel länger für mich behalten müssen.
Lukas ist an Chatverläufe und Mails von Liam Roy gekommen und konnte sie entschlüsseln. Was der noch vorhat, das darf nicht passieren. Und was der noch mit dir gemacht hätte, wenn du nicht untergetaucht wärst.
Dagegen ist das hier ein Witz.
Aber wir haben die Wahrheit.
Und wir haben euch.
Wir müssen was gegen die Manipulation und die Fakes tun und gegen die Alleinherrschaft von Liam Roy. Das hier ist der Anfang. Aber wenn wir zusammen für die Demokratie und unsere Freiheit aufstehen, wird er scheitern. Ihr habt das Richtige getan. Und jetzt Schluss mit Real Talk. Wir gehen auf die Straße.
Ja, so geht das Ganze zu Ende. Und wie war es denn, hier eine Umgebung zu schaffen, die an der Realität demokratischer Entscheidungen dran ist, aber genügend weit weg, damit man nicht den Vorwurf bekommt, man greife aktiv in einen Wahlkampf ein, der jetzt auch früher kam als erwartet?
Ja, wir sind ja natürlich überhaupt nicht daran interessiert, Wahlempfehlungen zu geben. Das ist auch nicht unser Job. Unser Job ist tatsächlich über Strategien, hier an der Stelle sind es populistische Strategien, aufzuklären. Und das funktioniert auch wunderbar, ohne dass man Parteien, die es gibt in der deutschen Parteienlandschaft, kopiert. Es hat uns sogar Spaß gemacht, auch weit wegzugehen. Und letztendlich merkt man ja auch bei antidemokratisch gesinnten Politikern oder auch Parteien, die die Demokratie eigentlich aushöhlen wollen, die ticken am Ende irgendwo alle gleich. Also das ist auf der ganzen Welt gibt es ähnliche Strategien, die angewandt werden. Das heißt, wir müssen uns da jetzt nicht an Parteien, die es in Deutschland gibt, orientieren, sondern können uns ganz frei an anderen Parteien orientieren. Basti und ich haben eigentlich die ganze Zeit uns auch immer wieder Beispiele zugeschickt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel in El Salvador. Der Präsident, der sich auch den coolsten Diktator der Welt nennt, Nayib Bukele, der genau mit diesem Ansatz, wir müssen die Gewalt im Land beenden, indem wir alle einfach ins Gefängnis stecken und dabei bleiben aber die Menschenrechte wirklich total auf der Strecke. Mit diesem Ansatz ist er Präsident geworden und auch wiedergewählt worden tatsächlich, ne? Und in diesen Gefängnissen sterben Leute, die Leute bekommen keine gerechten Prozesse, keine fairen Prozesse. Und letztendlich ist das so ein bisschen Willkür und wir haben es hier mit einem Unrechtsstaat zu tun. Und ja, für viele Menschen ist es dennoch eine attraktive Regierung. Es ist eine attraktive Herangehensweise zu sagen, einfach alle ins Gefängnis stecken und gut ist. Und auch darum geht es natürlich bei uns im Spiel. Es geht darum, wie gehen wir mit Straftätern um? Und natürlich mag die keiner. Man möchte auch nicht, dass sie, sagen wir mal jetzt mal ganz salopp, irgendwie frei rumlaufen. Und natürlich sollen sie irgendwie vor Gericht gestellt werden. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit ihnen am Ende um? Sollen sie wieder eingegliedert werden? Sollen sie hart bestraft werden? Sollen sie sogar gefoltert werden? Was ist mit der Menschenwürde? Gilt das für diese Menschen oder gilt das für diese Menschen nicht? Also wir kommen da auch teilweise in ethische Diskussionen rein, die man mit Schülern, vor allem in höheren Klassen, natürlich auch durchaus führen kann.
Insgesamt ist in dem Spiel ja sehr, sehr viel drin, worüber man noch lange, lange nachdiskutieren kann. Wir haben eine KI-Partei. Themen wie Like Points, wir hatten sie angesprochen, also Social Credit System, Deepfakes, eben KI, aber auch Verschränkungen zwischen Unternehmen und Politik sind dort behandelt. War das nicht ein bisschen arg viel in so ein kleines Spiel reinzubekommen oder war das gerade der Spaß daran, so eine dichte Welt zu entwerfen?
Beides. Es war schon sehr viel. Die Aufgabe ist halt dann wirklich immer, zumindest so gehe ich da immer ran, was passt denn jetzt und was passt vielleicht nicht? Wenn Sachen halt irgendwie nicht passen, dann kommen die vielleicht eher nicht rein. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man einen großen Fundus hat an Ideen. Da ist natürlich Shirin wahrer Wunderfundus, weil wenn ich irgendwie irgendwo mal nicht weiterkomme, dann kann ich von Shirin fragen und die hat dann irgendeine Idee oder irgendeine Inspiration irgendwo auf der Welt mit. Das gibt's da aber auch wirklich so, ne? Oder da könnten wir Social Credit machen und da könnten wir das machen. Es muss halt reinpassen. Es ist schon sehr viel, was in dem Spiel drin ist. Ich glaube, ein bisschen mehr als was man sonst so kennt aus Spielen. Ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil selbst wenn die Schülerinnen und Schüler ein bisschen überfordert sind, das ist halt auch im Wahlkampf so. Und da kommen einfach ganz viele Informationen auf einen zu, die auf einen einprasseln. Und das wollten wir auch ganz bewusst ein bisschen herbeiführen. Deswegen haben wir uns jetzt da nicht so stark gebremst. Ich glaube, wir haben da einen sehr guten Mittelweg gefunden von, man versteht genau, um was es im Spiel geht. Es gibt Aspekte, die man vielleicht nicht wahrnimmt oder nicht komplett versteht als Spielender, weil so viel passiert. Aber man weiß immer genug, dass man eigentlich genug weiß, wie man sich entscheiden kann und wie man sich vielleicht entscheiden sollte. Ich glaube, wenn man das Spiel irgendwie 2 oder 3 Mal spielt, dann wird man halt jedes Mal irgendwas Neues finden. Ne? Bis hin zu Easter Eggs, die wir eingebaut haben, die vielleicht nie jemand entdeckt. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Also von daher, ja, beides stimmt. Es ist sehr viel, aber es funktioniert, es macht Spaß und es greift auch wunderbar, glaube ich, ineinander über, um genau so ein Produkt zu haben, das genau das beschreibt, mit was man später konfrontiert wird im Leben.
Wir haben das Spiel ja auch in vielen verschiedenen Klassen getestet, von der 8. bis zur 12. Klasse. Und man hat auch gesehen, in jeder Klasse resoniert vielleicht irgendwie ein anderes Thema mit den Schülerinnen und Schülern, die da sind. Es hat auch viel mit der Zusammensetzung der Klasse zu tun. Aber wir konnten eben halt auch schon in der 8. Klasse wunderbar über das diskutieren. Und ich glaube, die meisten Kids, die da drin saßen, hatten schon ein gutes Gefühl dafür, was sie da gerade lernen sollten. Ja, du hast gerade eben schon das Like-Points-System zum Beispiel genannt. Das ist jetzt ein paar Mal gefallen. Da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen orientiert an einem Social-Credit-System in China. Das hat natürlich viel mit Massenüberwachung zu tun. Eben das Verhalten von Menschen wird kontrolliert und dann sanktioniert oder auch eben belohnt. Aber vor allem geht es eben um das Bestrafen von schlechtem Verhalten. Ja, wir haben sowas in Deutschland natürlich nicht, aber es gibt Ansätze dafür. Ne? Also deswegen ist ja auch das Thema Datenschutz für uns sehr, sehr wichtig. Diese KI-Partei, von der du gerade eben gesprochen hast, die KIP, die plädiert halt auch immer wieder dafür, Daten zu sammeln und zwar im großen Maße. Und dann bestimmte Dinge, zum Beispiel das Kaufen von Waffen, jetzt innerhalb von unserer Story, davon abhängig zu machen, wie viele Like-Points man hat. Und in dem Fall sind dann der Kauf von Waffen letztendlich eine Belohnung.
Das kann ja dann für die Nachbesprechung des Games ein wahrer Fundus sein, worauf man sich konzentrieren möchte. Ihr habt das getestet, habt mit den Lehrkräften auch gesprochen, habt das ausprobiert. Was ist da so rausgekommen?
Also ich glaube, das Erste, was wir erfahren haben, ist, dass da wirklich ein Bedarf da ist. Und zwar sowohl bei den Lehrern wie auch bei den Schülern. Also ich kann mich auch erinnern, wie eine Lehrkraft einmal gesagt hat, wie stark sich das auch verändert hat an der Schule, dass die alle ganz dringend sich unterhalten wollen eben über diese Themen. Also selbst Achtklässler, Schülerin hat es vorhin schon gesagt, sind deutlich politischer jetzt, als sie es vielleicht früher waren. Also es gibt einen Bedarf für solche Produkte, Bedarf für solche Debatten. Verfassungsviertelstunde ist jetzt auch etwas, was eingeführt worden ist. Das war eigentlich das allererste, was wir erlebt haben. So ein Produkt braucht es. Und ja, ansonsten auch, dass es halt auch wirklich funktioniert. Ne? Also, dass es halt eine Art des Lernens ist, die gerade für dieses Thema prädestiniert ist, spielerisch sich mit dieser Sache mal auseinanderzusetzen und eben nicht irgendwie immer die ganze Zeit nur das Ganze theoretisch zu machen. Und dass wir auch wirklich schaffen, eigentlich, glaube ich, jeden in der Klasse abzuholen dadurch.
Ich glaube, was uns auch ganz gut gelingt, sofern die Schülerinnen und Schüler das Diktaturende spielen, was die meisten halt tun, ist die Diktatur dann auch wirklich erfahrbar zu machen. Ja, also die Schülerinnen und Schüler erfahren dann plötzlich, okay, das Medium, das ich bis jetzt konsumiert habe, ist jetzt anscheinend von der Partei des Diktatoren, also von Liam Roy, vereinnahmt worden. Die heißen nicht mehr News täglich, sondern Troy News. Die sind auch in den Farben von Troy. Die Streamerin Dalila, die wir vorher erlebt haben, die verhält sich jetzt plötzlich komisch und spricht jetzt nur noch von ihrem großen Erlöser, also hat so einen propagandistischen Sprachduktus. Liam Roy führt plötzlich die Todesstrafe ein und so weiter. Das kommt bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern nicht gut an. Ist ja auch richtig so. Und das war ein Anspruch, den Basti und ich hatten, zu sagen, sie sollen die Diktatur erleben und sie nicht mögen. Ganz einfach, ja. Also es gibt, vielleicht gab es vorher diesen Wunsch nach diesem starken Führer, nach dieser starken Figur Liam Roy, die kommt und einfach aufräumt, aber dieses Aufräumen zu erleben, wie das sich dann verhält und was das dann für Konsequenzen hat, das soll natürlich den Schülerinnen und Schülern nicht gefallen. Das tut's ja auch nicht. Die meisten Klassen protestieren dann auch. Also sie spielen vielleicht das Diktaturende, aber sie protestieren und lehnen sich dagegen auf.
Jetzt haben wir gehört, es ist ziemlich viel drin, es wird ziemlich viel erlebt. Wie lange dauert es denn dann im Unterricht überhaupt?
Doppelstunde muss man investieren fürs Spiel, genau wie bei Augen auf auch. Das Spiel ist ein bisschen länger als bei Augen auf. Insgesamt so zu circa 45 bis 55 Minuten dauert so ein Durchgang. Hängt mal ein bisschen davon ab, wie die Schülerinnen und Schüler spielen. Und die restliche halbe Stunde bis 40 Minuten ist dann die Nachbereitung, die man als Lehrkraft macht. Ungefähr das ist der Zeitbedarf, den man braucht.
Aber man kann problemlos natürlich noch eine weitere Doppelstunde für verschiedene Themen aufwenden. Und dazu haben wir eine Handreichung erstellt mit ganz vielen Arbeitsblättern, Hinweisen, zusätzlichen Informationen auch nochmal zu den verschiedenen Inhalten, die in dem Spiel angesprochen werden. Und das kann man alles zusammen mit dem Game bei uns auf der Homepage herunterladen, kostenlos natürlich, und einsetzen.
Das heißt, eine Doppelstunde und danach ist es aber immer noch in den Köpfen und das kann eigentlich immer wieder aufgegriffen werden über die ganze Zeit. Etwas, was auch bei Augen auf der Fall war, war ja, dass immer wieder im Testing rauskam, eigentlich sollte es eine Lehrkraft machen, die die Klasse kennt und die die Klasse länger begleitet. Würdet ihr das auch hier so sagen?
Ist mit Sicherheit immer vorteilhaft natürlich, wenn es geht. Aber ich sag mal, selbst wenn man jetzt das Ganze irgendwie einsetzt, weil man irgendwie gerade Zeit hat, sag ich mal, mir ist es immer noch lieber, man setzt das Spiel ein, als man setzt es nicht ein. Die halbe Stunde danach sollte man halt schon haben, glaube ich, dass man einfach dann Debriefing hinkriegt.
Genau, ganz wichtig eigentlich, vielleicht sollte man es nochmal betonen, das Spiel kann nicht zu Hause am eigenen Rechner gespielt werden oder alleine gespielt werden oder auf dem Smartphone, sondern es ist wirklich dafür gedacht, im Unterricht frontal gespielt zu werden. Und dass die Lehrkraft durch dieses Spiel führt und dann auch das Spiel von den Schülerinnen und Schülern oder gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert.
Jetzt ganz zum Ende, also die wichtigste Frage, was lernt man in diesem Game und was lernt man nicht?
Genau, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir lernen, wie das Leben in einer Diktatur aussehen kann, dass es sich lohnt, für die Demokratie aufzustehen und vor allem auch, wie wir gar nicht erst dahin kommen, in einer Diktatur zu landen, indem wir zum Beispiel populistische Strategien von Politikerinnen und Politikern dekodieren lernen. Was wir nicht lernen, ist, wie das Wahlsystem hier in Deutschland funktioniert oder wie überhaupt Politik in Deutschland funktioniert. Also das sind nicht die Inhalte, die vermittelt werden, sondern es geht tatsächlich nur um die Strategien und um den Erhalt der Demokratie.
Es ist am Ende so eine Art Awareness-Produkt eigentlich. Das ist nicht über Augen auf. Wir wollen eigentlich erstmal erreichen, dass sich Schülerinnen und Schüler überhaupt für dieses Thema interessieren und dass sie auch wissen, warum dieses Thema wichtig ist und warum deine Stimme ein Gewicht hat am Ende. Und wenn wir das erreichen, dann hat das Produkt eigentlich sein Kernziel schon erstmal erreicht und dann kann man sich ja immer noch weiter vertiefen.
Ja, ich glaube, das ist die Botschaft, die wir wirklich vermitteln wollen. Mit der einen Stimme, die man bei der Wahl hat, kann man ganz schön viel bewegen oder eben auch nicht, wenn man sie nicht einsetzt.
Wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben auf das neue Spiel der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Deine Stimme, dann müssen Sie was machen, liebe Lehrkräfte?
Ja, am besten gehen Sie einfach auf die Homepage game-deine-stimme.de. Dort können Sie das Spiel herunterladen für Mac oder Windows. Sie können die Handreichung herunterladen. Es gibt ein Erklärvideo, das Ihnen in 20 Minuten zeigt, wie Sie das Spiel installieren, aufmachen, wo Sie was eingeben müssen. Diesen Podcast werden wir dort natürlich auch hinterlegen, damit Sie sich nochmal über die Inhalte klar werden können. Und zusätzlich gibt es noch Tipps zur technischen Anwendung. Also in einigen wenigen Fällen kann es sein, dass Sie bei Ihrem Rechner nochmal zusätzliche Rechte einräumen müssen. Aber das steht dann auch alles in den FAQs drin.
Und damit bedanke ich mich bei Sebastian Grünwald und Shirin Kasrayan. Mein Name ist Fabian Eckstedt und schalten Sie auch demnächst wieder ein beim Lehrer-Podcast Zeit für Politik.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.